Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und in Déjà-vu-Geschichte gehen wir gemeinsam an die Wurzeln unserer Welt, auf dass wir diese mit neuen Augen sehen. Und damit willkommen beim Déjà-log von Gründungsmythen des Nationalismus. Die erste große Staffel des neuen Déjà-vu liegt also hinter uns. Letzte Woche haben wir uns dann zum Abschluss live auf YouTube zusammengefunden, um den Déjà-log, das Mitmachformat von Déjà-vu-Geschichte, gemeinsam im Livestream zu begehen. Ich habe ja schon während der Serie immer um Fragen und um Rückmeldungen gebeten und diese dann natürlich auch für den Stream mitgebracht. Obendrein haben wir aber dann auch noch im Chat auf YouTube diskutiert und gemeinsam die Inhalte der Serie ein wenig reflektiert. Für mich war es ein toller Abend und wirklich ein großartiger Abschluss für diese erste neue Serie. Und dir wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit der Aufzeichnung. Ja, wir sind heute hier für den Déjà-log von Gründungsmythen des Nationalismus. Und erstmal, ich werde gleich ein bisschen was dazu sagen, wie ich mir so den Abend vorstelle, aber erstmal will ich einfach mal Danke sagen, dass ihr alle da seid. Generell, dass das halt gerade für mich ein Experiment ist, jetzt natürlich das gerade, wie immer, ne? Aber auch die gesamte Serie war ja ein relativ großes Experiment für mich. Und bisher zumindest habe ich sehr gute Rückmeldungen gekriegt und da bin ich sehr dankbar dafür und werde das ja auch in Zukunft weiter so handhaben wollen. Ich kann jetzt sicher auch gegen Ende hin noch ein bisschen einen Ausblick geben, was uns alle in Déjà-vu in den nächsten Monaten ja auch erwarten wird. Aber jetzt haben wir ja heute doch einiges vor uns, weil ich habe ja in der Serie immer schon, eigentlich in jeder Folge, um Fragen und um Rückmeldungen gebeten. Habe aber auch immer gesagt, dass das ja ein Livestream sein wird. Das heißt, es wird auch heute so ein bisschen eine Mischung sein. Ich habe natürlich jetzt eine Auswahl an Rückmeldungen mitgebracht, die irgendwie, glaube ich, ganz gut gepasst haben, wo ich auch halbwegs sinnvoll was dazu zu sagen habe, aber vor allem auch, wo, glaube ich, einfach nochmal viel Mehrwert und Vertiefung zu den Themen drinsteckt. Das will ich mit euch als erstes mal teilen. Da würde ich anfangen mit so allgemeinen Rückmeldungen zum Thema Gründungsmythen, Nationalismus ganz allgemein. Und dann eben durch die einzelnen Episoden / einzelnen Länder ein wenig durchgehen. Da habe ich Rückmeldungen einerseits aus dem Club. Da haben wir nächste Woche ja im Discord auch nochmal eine gemeinsame Diskussion. Also dann nicht als Livestream, sondern auch ja, so, dass alle sich einschalten können, auch mit Bild und Ton, was dann auch technisch immer ein bisschen leichter ist. Das heißt, wer noch nicht im Club ist, herzlich eingeladen. Aber ich habe auch da schon einiges mitgenommen, was in Discord so diskutiert wurde. Ich habe viel per E-Mail bekommen. Ich habe ein paar Sachen finden dann auch über sozialen Medien und so weiter den Weg zu mir oder sogar über die Website. Das habe ich mal alles mitgepackt. Und dann am Schluss würde ich gern auf den Chat eingehen. Also ich sehe schon, da läuft einiges durch. Ich bin multitaskingmäßig, werde ich es jetzt nicht schaffen, ständig auf den Chat zu schauen. Aber ich würde dann sagen, ich bringe mal so ein paar dieser Themen rein und ich würde euch bitten, packt währenddessen gern einfach schon mal neben all den Blödeleien im Chat, die natürlich sehr erwünscht sind und ich glaube, die ich, auch wenn ich wollte, nicht abschalten könnte, packt da gern schon auch Gedanken, Rückmeldungen, Reaktionen oder was rein. Und wenn wir da mit diesem ersten Teil der Rückmeldungen durch sind, dann würde ich mich in den Chat begeben und das dann quasi von oben ein wenig durchlesen und aufholen und so ein bisschen meinen Senf dazugeben. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das in der Vergangenheit ja ganz gut funktioniert hat und dann machen wir das heute auch so. Und da kam eine Sache immer wieder mal vor und einer der Fragensteller ist ja heute auch da, das ist der Norbert, weil der hat im Club irgendwann einfach mal diese grundlegende Frage gestellt, ob nicht eigentlich alles, also auch der Nationalismus, mit Gruppenbildung beginnt und dass nicht bei jeder Gruppenbildung am Ende auch eine Ausgrenzung eine Rolle spielt. Er gibt ein paar Beispiele, Zitat, die coole Clique in der Schule und die Gemobbten, die Fanszene im Fußballverein und die verhassten Gegner, VW-Fetischisten und Opel-Fahrer. Also es gibt immer bei Menschen eine Art von Gruppenbildung. So verstehe ich das Kommentar jetzt mal. Den Kommentar, österreichisch, muss man aushalten. Und da ist immer auch Ausgrenzung dabei. Und ich glaube, das ist zumindest der eine Aspekt, der da auf jeden Fall eine Rolle spielt. Und das gibt's ja auch in der Wissenschaft, in der Sozialpsychologie wird das, soweit ich weiß, immer noch recht aktiv untersucht. Und ich habe da auch auf der Uni mal in den Nationalismusstudien eine Vorlesung dazu gemacht. Weil natürlich Menschen dazu tendieren, sich in Gruppen einzuordnen selbst. So als Art der Selbstdefinition einerseits, positive Selbstidentifikation ist etwas, was Menschen ja durchaus brauchen und suchen. Ja, und auf der anderen Seite aber natürlich auch eine Form von Sicherheit. Und da dürfte das evolutionär vielleicht auch herkommen. Da kann man schon mal feststellen, dass dann der Fokus der gemeinsamen Zuordnung, also auf welcher Basis man sich jetzt etwas anschließt oder sich etwas zugehörig fühlt, ja erstmal relativ beliebig ist. Und da sind wir, glaube ich, da schon beim Thema drin, weil ja, das kann halt eben von VW-Fahrerin bis Deutscher gehen, ne? Was sehr unterschiedliche Logiken der Zugehörigkeit sind und dazwischen von Buddhistin und Katholik und ich weiß nicht was, Handball-Fan, keine Ahnung, ist ja erstmal alles möglich, ne? Und passend zu dem Gedanken habe ich auch noch eine Rückmeldung vom Albert mit, der mir vor kurzem noch per E-Mail geschrieben hat. Er sagt, und ich zitiere das jetzt einfach mal, mir hat sich im Lauf der Serie eine Frage aufgedrängt, ob der Nationalismus denn nicht in erster Linie einfach dem Bedürfnis der Menschen nach Gruppenzugehörigkeit entspringt und damit nur frühere Gruppenzugehörigkeiten wie Stand, gemeinsamen Lebensherr, Clan etc. ersetzt hat. Vielleicht haben diese Gruppen durch die Industrialisierung etc. an gesellschaftlicher Relevanz verloren, was dann die Nation attraktiv machte. Andererseits kamen vielleicht auch durch die Landflucht, steigende Mobilität, überhaupt erst größere Teile der Bevölkerung mit Menschen aus anderen Gebieten in Kontakt und damit überhaupt erst zur Frage, wie sie mit wem eigentlich verbunden sind und wer ergo fremd ist. Dafür spricht, dass der Nationalismus besonders in der Studentenschaft Anhänger hatte und die waren ja häufig fern der Heimat und haben sich in Verbindungen nach Landsmannschaften zusammengefunden. Und das finde ich, fasst das nochmal sehr gut zusammen. Also danke da auch an Albert für die Rückmeldung. Ja, also natürlich spielt das für mich alles eine Rolle und es ist halt nichts davon zwangsläufig zwar, ne, aber was halt aus den Gedanken rauskommt, was dann auch wieder auf Norbert irgendwie oder zu Norbert zurückgreift, ist, dass all das, was wir eben so als Nationalismus sehen und was auch in der Serie ständig Thema war, ohne Moderne nicht möglich war. Und alles, was er der Albert jetzt genannt hat, also diese gesamte Entwicklung von Landflucht, von eben zuzugehenden Städte, Industrialisierung, Ende von alten Zugehörigkeiten zu Lehnsherren und so weiter, das sind halt einfach die klassischen Entwicklungen der Moderne. Und ohne denen wäre das alles ja gar nicht gegangen. Also zumindest, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob man das so monokausal erklären kann, dass jetzt die Nation ausgerechnet da die neue Zugehörigkeit wurde, ist zumindest aus der Erkenntnis, glaube ich, ziemlich klar zu sehen, dass ohne modernen Nationalismus nicht denkbar wäre. So gern auch Nationalisten, Nationalistinnen den Ursprung des Ganzen in den tiefen, tiefen des Mittelalters suchen. Die Frage der Studenten, finde ich, da ist eigentlich fast eine getrennte, weil einerseits, da habe ich jetzt keine finale Antwort irgendwie drauf, ne? Weil einerseits weiß ich, was du meinst, Albert, dass da ja Wartburgfest kommt natürlich da in den Sinn, dass Studenten sehr stark gerade im deutschen Nationalismus eine führende Rolle gespielt haben und zwar schon relativ früh, also ich meine, Wartburgfest war 1817 oder irgend sowas, ne? Also wirklich relativ früh. Letztlich ist, glaube ich, da diese Idee der Landmannschaften gar nicht so die zentrale. Ich kann mir eher vorstellen, dass dieses fern von der Heimat sein, aber gleichzeitig eben mit Leuten zusammen zu sein, die mit dir irgendwo etwas teilen, nämlich in dem Fall vor allem ein meist höheres Bildungsniveau, höhere Bildung, höheres Einkommen der Eltern und so weiter auch, dass da dann damals sehr moderne und neue Ideen, wie eben nationale Ideen, die halt irgendwo aus der Französischen Revolution letztendlich mit entsprungen sind, leichter Verbreitung gefunden haben. Das leuchtet mir ein, gemeinsam mit dem Faktor, dass man eben als Student tendenziell mehr Leute auch gekannt hat, mit denen man sich irgendwie verbunden gefühlt hat, die aber nicht aus dem gleichen Dorf waren. Also, jein, wäre jetzt das meine Einschätzung. Und dann kam noch eine letzte Sache per, und das fand ich wirklich überraschend, das kann man nämlich auch noch machen. Es gibt eine Kommentarfunktion auf meiner Website und da hat der Andreas kommentiert und hat das mal von der anderen Seite aufgegriffen und die finde ich eben schon auch wichtig, weil es ist ja nicht nur psychologisch. Es ist eben nicht nur so, dass wir immer Gruppen bilden und dass eben jetzt die Nation die letzte dieser Gruppen oder die aktuellste dieser Gruppen irgendwie ist, zumindest im großen Rahmen, sondern er schreibt, ist Nationalismus nicht auch ein perfektes Herrschaftsinstrument? Nach dem Lehnswesen und der Feudalwirtschaft und der religiösen Legitimation etc. ist ja das alles irgendwie durch die Aufklärung ins Bröckeln geraten und durch den Kapitalismus abgelöst worden. Und es gab dann keinen Anreiz und keine Verpflichtung mehr für den Lehnsherr oder den Fürsten, den Kopf hinzuhalten. Da kommt der Nationalismus ja ganz recht. Siehe Erster Weltkrieg und Hurra-Patriotismus. Und er teilt dann auch noch, der Andreas, ein Lieblingszitat von ihm zum Thema Nation, das ich auch sehr mag. Nämlich von Massimo D'Azeglio, der über die italienische Einigung gesagt hat, nachdem wir Italien geschafft haben, müssen wir jetzt die Italiener schaffen. Und ja, also erstmal ist das Zitat schon zu Recht ein Klassiker, finde ich. Schön, dass du es da reinbringst. Auf der ganz großen Ebene, bevor man jetzt auf irgendwie Einzelbeispiele runtergeht, das zumindest jetzt die zweite Schlagseite ist, mit der man Nationalismus in seiner Entstehungszeit erklären kann. Nämlich eben einerseits die psychologische Sache und andererseits die Herrschaftsfrage. Und das ist ja im Kern eigentlich auch das, was Ernest Gellner geschrieben hat, den ich da in der ersten Folge zu Österreich auch mit seinen Theorien vorgestellt habe. Und genau deswegen kann man, glaube ich, ja auch historisch die Französische Revolution relativ klar als Anfangspunkt von modernem Nationalismus hernehmen. Dadurch auch das Ganze eigentlich relativ sauber abgrenzen. Weil spätestens da oder eigentlich im großen Stil erst da, ja, das Ganze wirklich so ganz offensichtlich obsolet wurde, diese ganze alte gottgegebene Herrschaft des Königs und wir sind dem verpflichtet, no matter what, das war halt jetzt endgültig vorbei, nachdem da der König geköpft wurde. Und ich glaube, das ist schon etwas, was sehr viel Einfluss hatte auf das Ganze. So, dann würde ich mal direkt in die jetzt ja eh schon angeteaserte erste Folge kommen. Da ging es um Österreich einerseits und eben auch um diese Gellnerschen Theorien zur Entstehung von Nationalismus, gerade auch im zentraleuropäischen Raum andererseits. Und da hat mir Felix geschrieben in einer E-Mail und auch da fand ich den Gedankenanschluss ziemlich gut, deswegen habe ich es mal in der ganzen Länge mitgenommen. Er schreibt da, an einer Stelle meintest du, die diversen Volksgruppierungen der Habsburger Monarchie hätten ihre Nationalismen gehabt, während die Deutschösterreicher eher regionale und auf die Kronländer bzw. eine auf den Kaiser bezogene Identität gehabt hätten. Mein Eindruck war aber eher, dass der deutsche Nationalismus den meisten anderen Nationalismus der Monarchie ja vorausgegangen ist und die anderen Nationalbewegungen sich zu einem gewissen Grad erst in Abgrenzung zum deutschen Nationalismus formiert haben. Natürlich ist es nicht einfach zu sagen, wer jetzt da zuerst war, weil es in der Regel Vordenker seit dem 18. Jahrhundert gab und eine Nationalisierung der Massen ohnehin erst im späten 19. Jahrhundert stattgefunden hat, also es viele Überschneidungen gab. Schon mal sehr wichtige zeitliche Einordnung da. Hätte ich auch gerne so kompakt in der Serie erwähnt. Also danke, Felix. Weiter schreibt er, aber das ändert natürlich nichts daran, dass man sich mindestens bis ins späte 19. Jahrhundert ja eher regional verortet hat. Die Frage ist nur, taten das deutschsprachige Österreicher mehr als andere? Waren sie also weniger national mobilisiert? Ja, also das ist eine Frage, die, glaube ich, ziemlich politisch ist immer noch im heutigen Österreich. Und wo man wahrscheinlich den ein oder anderen Sturm an Hasskommentaren sich auch holen kann. Aber erstmal würde ich schon sagen, dass die Erkenntnis so mal richtig ist. Also deutscher Nationalismus als Idee und dann auch in seiner Umsetzung ist schon erstmal älter als die einzelnen osteuropäischen Nationalismen. Was aber einfach daran liegt, dass der Nationalismus wie so viele Entwicklungen in der Zeit, das kann man auch an der Industrialisierung sehen, das kann man auch am Kapitalismus sehen, das kann man an ganz vielen dieser Entwicklungen der Moderne sehen, so wandert auch der Nationalismus als Idee sehr klar von West nach Ost in Europa. Also das Ganze ist in Großbritannien, Frankreich deutlich früher präsent als in Deutschland oder in Italien und in Deutschland und Italien nochmal ein wenig früher als zum Beispiel in Ungarn, Tschechien, was auch immer. Also von dem her, ja, gibt es Deutschnationalismus natürlich schon länger und der hat ja auch in der K&K-Monarchie logischerweise existiert. Gerade ja noch, bevor dann die Reichsgründung kam und man die kleindeutsche Lösung quasi dann ohne Österreich da eingeschlagen hat, war das ja im Prinzip ein und derselbe kulturelle Raum und klar. Und das Ganze hat dann ja schon auch in der Monarchie weitergelebt, gerade so in Burschenschaften, Verbindungen und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig hat sich, glaube ich, und das ist jetzt wirklich eher so ein Gefühl, das ist jetzt gar nichts, was ich so, wo ich jetzt direkt eine Quelle irgendwie dazu hätte, aber ich glaube schon, dass der österreichische Deutschnationalismus sich zumindest nach 1870, 71, nach Reichsgründung doch relativ verändert hat und dann schon sehr stark in Abgrenzung zu anderen Nationen in der Habsburger Monarchie, gerade dem sehr stark aufkommenden ungarischen Nationalismus. Und dadurch, glaube ich, dann erstmal diese stärkere Regionalisierung vielleicht einerseits, aber diese stärkere Kaiserbindung und ja, dieses Staatstragende, was du erwähnt hast, Felix, das kam, glaube ich, erst dann so richtig rein, weil eben auch diese großdeutsche Idee jetzt erstmal zumindest vom Tisch war. Hat das jetzt aber was damit zu tun, dass auch die Leute sich wirklich weniger als Deutsche, in Anführungszeichen, gesehen haben? Glaube ich ehrlich gesagt dann auch wieder nicht, aber ich glaube, es kommt da zumindest eine kleine, da beginnt ja irgendwie dann langsam dieses Selbstbild einer österreichischen Nation, wo ich ja dann auch in der Folge sage, dass das deutlich später ja dann wirklich so reif wird. Aber ich glaube, da beginnt diese Abgrenzung so ein wenig, eben auch vom großen deutschen Nationalismus. Und es ist natürlich alles nicht so schwarz-weiß, aber ich glaube schon, dass es da eher so in die Richtung abgelaufen ist. Felix hatte dann in der E-Mail gleich auch noch was über die Schweiz. Das heißt, ich würde das einfach direkt auch mal gleich zur Schweiz übergehen. In der Schweiz-Folge, Folge 2, da ging es ja natürlich einerseits wie in jeder Folge eben um ein Land, in dem Fall die Schweiz, und dann eben auch diese Frage von Ethnosymbolismus. Das ist diese Theorie von Anthony Smith, die ich in der Folge aufgemacht habe. Und darin geht es ja im Kern darum oder um diese These, dass Nationen vielleicht neu sind, aber sie Vorläufer haben. So würde im Endeffekt Smith das sagen. Also Vorläufer sind in dem Fall ethnische Gruppen. Die hatten auch schon ihre Symbole, die hatten auch schon ihr Zusammengehörigkeitsgefühl auf irgendeiner Ebene. Aber es war eben noch kleiner und es war noch nicht so voll ausgeprägt national, wie wir das heute irgendwie haben. Es fällt mir ehrlich gesagt schwer, Smith zusammenzufassen, weil ich ihn teilweise relativ schwach finde in seinen Schlussfolgerungen, aber so die grobe Idee. Und da hat jetzt Felix eine sehr interessante Rückmeldung, wo ich glaube, ich vielleicht ein wenig unscharf war oder sehr unscharf war in meiner Folge. Er schreibt nämlich, Zitat, du hast ja den Ansatz von Ethnosymbolismus vorgestellt, in dem davon ausgegangen wird, dass moderne Nationen eine gewisse Kontinuität zu ethnischen Gruppen und ihren Symbolen haben. Nur frage ich mich, warum gerade die Schweiz? Schließlich hat ja eine Schweizer Ethnie wohl gerade nicht existiert, also wäre nicht gerade die Schweiz ein Beispiel, wo genau das nicht der Fall war. Hier ist es ja offensichtlicher als noch anderswo, dass es sich in dem Mythos um einen Mythos einer bestimmten Schicht handelt, nämlich eigentlich nur der Stände, die sich dann zu einer Art Schweizer Adelsnation zusammengefunden haben und eben vom Einfluss des Kaisers freigekämpft haben. Ja, das ist wirklich ein relativ guter Punkt, weil ich glaube, die Schweiz ist in der Hinsicht ein gutes Beispiel, um über Ethnosymbolismus zu reden, einfach weil dort diese Mythen und Symbole, die dann im Nationalismus aufgegriffen wurden im 19. Jahrhundert, halt wirklich sehr offensichtlich sind, sehr alt sind, eben im Kern ins 13. Jahrhundert zurückreichen, dann halt auch relativ offensichtlich und nachvollziehbar neu verpackt wurden, eben in Form von ja, Nationsmythen. Eben Wilhelm Tell, Rütli-Spur, das hat ja sehr stark die Bedeutung geändert, dann im 19. Jahrhundert. Gleichzeitig ist aber natürlich was dran, weil, nein, wir können uns jetzt nicht hinstellen und behaupten, im 13. Jahrhundert gab es eine Proto-Schweizer Ethnie oder sowas. Das waren halt ein paar Stände, die sich für unabhängig erklären wollten, aus diversen Gründen. Also, ja, vielleicht ist, ich glaube, die Schweiz ist deswegen vielleicht so ein mittelgutes Beispiel. Und das hätte ich in der Folge auch klarer machen sollen, dass einerseits, ich glaube, man an der Schweiz die Wirkung von alten Geschichten und ihrer Neuverpackung in der Nation wunderbar deutlich machen kann. Gleichzeitig aber eigentlich diese Grundaussage von Smith, dass eine Ethnie vorher vielleicht schon existiert hat und dann halt verwandelt werden konnte in eine Nation, hier gerade nicht zutrifft. Aber vielleicht liegt es ja auch einfach daran, dass die Theorie von Smith generell nicht zutrifft. Aber da ist halt wieder der alte Modernist in mir und es wird irgendwo dazwischen sein. Gehe ich mal davon aus. Gehen wir weiter. Folge 3. Da ging es um Polen. Und neben Polen an und für sich habe ich da einerseits über Benedict Anderson geredet, über die Idee der imaginierten Nation. Und wir haben auch das Thema Religion und Nation ein wenig aufgegriffen. Und gerade dazu gab es dann wirklich einiges an Diskussionen, gerade auch im Club. Und das will ich jetzt einfach mal in so einem Ausschnitt hier ein bisschen teilen, weil ich glaube, das gerade eine Vorstellung ist, die für viele nicht ganz intuitiv ist, dass Nationalismus und Religion eigentlich ja sehr viel miteinander gemeinsam haben. Zuerst hat da Thomas etwas geschrieben in unserem Clubforum. Zitat: Wenn der Nationalismus die Religion ablöst, dann stellt sich doch die Frage, warum braucht der Mensch eigentlich Religion oder Nationalismus? Liegt denn das in unseren Genen oder wird uns das gesellschaftlich aufgeprägt? Da sind wir eigentlich wieder in der großen Frage drin, mit der ich auch vorher schon angefangen habe, diese Gruppenbildung, wie natürlich ist es und welche Form der Gruppe ist wie natürlich. Und auch da hat Norbert eine Antwort parat gehabt und hat geschrieben: Mein Stamm, meine Familie, meine Religion, meine Nation, meine Ethnie, mein Fußballverein, meine Sekte. Ich denke, das ist gesellschaftlich aufgeprägt. Man hat immer irgendwo dazuzugehören. Wie oft wird man eigentlich nach einer Gruppenzugehörigkeit gefragt oder einfach eingeordnet? Ja, eigentlich immer. Wir gegen die, das macht das Leben einfacher. Und er hängt noch an, dass es einfach Themen gibt, die er sein Leben lang nicht verstehen wird, und Gruppenidentität ist eine davon. Und letztendlich löst das jetzt zwar die Frage nicht, warum ausgerechnet die Nation jetzt die Lösung sein sollte, aber ich glaube auch, dass da schon so einiges dran ist, dass wir immer irgendwas finden werden, um uns selbst positiv mit einer größeren Idee vielleicht, einer größeren Gruppe, einer größeren Bewegung, wie auch immer man es jetzt nennen will, zu identifizieren. Und ja, jetzt ist es halt gerade aktuell mal die Nation. Lara hat dann noch ein schönes Kommentar drunter hinterlassen und hat einfach nur gesagt, dass sie Norberts Antwort im Rhythmus von Mein Blog gelesen hat. Und es funktioniert tatsächlich überraschend gut. Also ich probiere es mal. Meine Stamm, meine Familie, meine Religion, nein, es geht doch nicht. Meine Nation, meine Ethnie, mein Fußballverein, meine Sekte. Na doch, eigentlich geht's. Norbert, du solltest dir eine neue Karriere im Deutschrap überlegen. Haut auf jeden Fall hin. So, Ukraine. Da sind wir jetzt im für mich eigentlich spannendsten Teil des Ganzen. Also es gibt ja schon einen Grund natürlich, ist einigermaßen offensichtlich, warum Folgen 4 und 5 ausgerechnet Ukraine und Russland waren. Das ist halt natürlich etwas, was aktuell ja leider ein sehr sich aufdrängendes Thema ist. Und das war auch sicher eines der Themen oder das Thema, wo ich irgendwo am meisten auch gelernt habe in der Vorbereitung. Diese ganzen Ideen des dreieinigen Russlands, dieses Ruski Mir und so, was ich da geteilt habe, das davon wusste ich vorher auch ganz, ganz wenig. Und da gab es auch drumherum einiges an Diskussion. Ich habe ja in der Ukraine-Folge vor allem auch über diese Idee des banalen Nationalismus dann geredet. Das ist Michael Billigs Idee, dass ja eigentlich es oft ganz unauffällige und eben banale Dinge sind im Alltag, wie einfach Flaggen, Feiertage, Hymnen, Geldscheine, kleine Symbole, die uns an die Nation erinnern, was aber gleichzeitig ja auch auf eigentlich alles andere zutrifft. Also es sind ganz oft diese kleinen Erinnerungen und ich habe ja da auch den Vergleich zur Werbung aufgemacht. Und da hat Stefan im Club geschrieben, Zitat, und ich habe gesehen, er ist auch da. Hallo Stefan. Die Beeinflussung durch das Banale ist tatsächlich etwas, was ich auch bei mir nicht ausschließen kann. Ich habe darüber nachgedacht, inwieweit Werbung mein Verhalten ändert, und ich würde grundsätzlich behaupten, dass diese mich nicht beeinflusst. Ist eine Behauptung, die ich weder verifizieren könnte, noch dass ich sie widerlegen kann. Und ich glaube, das ist eigentlich, und es ist jetzt ein wenig traurig, aber das ist eigentlich die einzige wirklich große Erkenntnis, die wir auch alle aus dem Ganzen ziehen können. Ich glaube, wir können per Definition nicht wirklich einschätzen, wie sehr uns kleine Symbole oder eben kleine Werbemessages oder was auch immer es dann eben ist, oder eben auch der Nationalfeiertag, die Flagge, das Nationalfußballspiel, was auch immer es ist, was das wirklich mit uns macht. Einfach weil wir täglich mit so vielen Kleinigkeiten bombardiert werden, die aber den Status quo irgendwo widerspiegeln und damit auch festigen. Wo wir natürlich immer sagen können, ja, jede einzelne dieser Kleinigkeiten macht wahrscheinlich nichts. Stimmt. Würde ich für mich jetzt auch behaupten, wenn ich eine Werbung für McDonald's sehe oder keine Ahnung was, und da wird jetzt der neue, ich schätze mal, Dubai Cronut oder was auch immer die halt haben, angepriesen, dann laufe ich nicht gleich zu McDonald's. Aber wenn ich das 20 Mal höre und dann irgendwann zufällig nach zwei Bierchen oder so doch bei McDonald's vorbeilaufe und dann da nochmal zum 11. Mal das Plakat sehe, dann denke ich mir vielleicht, ach ja, eigentlich klingt der doch ziemlich geil. Also, und vielleicht ist es das Gleiche mit so ziemlich allen anderen Symbolen, kleinen Erinnerungsstückchen im Alltag und letztendlich auch mit den nationalen Erinnerungsstückchen. Ich glaube, da ist einiges dran, obwohl ich auch den Finger bei mir selbst nicht drauflegen kann, in welchem Ausmaß das wirklich mit mir was macht. Also, ja. Thomas hat da im Club auch noch ergänzt, dass es da in der Anthropologie die sogenannte Marker-Theorie gibt. Und Zitat, die leitet sich daraus ab, dass ursprüngliche Menschengruppen, also damit meint er, sagt Jäger und Sammler de facto, ne, ihren Körper mit speziellen Symbolen schon bemalt haben, um ihre Gruppe von anderen zu unterscheiden. Und die Anthropologen nehmen an, dass dieses Verhalten schon ganz lange in den Menschen verankert ist. Flaggen sind in dem Sinne ja auch nur ein Marker, um wieder eine Gruppe von einer anderen abzugrenzen. Ja, und da schließt sich ja dann fast ein wenig der Kreis. Da haben wir dann einerseits diese Gruppenbildung, die Gruppenzugehörigkeit und dann aber auch dieses nach außen tragen, dieses Repräsentieren der Gruppenzugehörigkeit in Form von, sei es Körperbemalung, sei es Tätowierungen, sei es eben eine Flagge oder ein Trikot oder was man dann eben so trägt oder vor sich her trägt. Ja, und dann zuletzt natürlich noch Russland. Jetzt schaue ich gerade, da habe ich noch zwei längere Rückmeldungen, die aber, glaube ich, wieder da doch einiges sehr schnell in den Kontext stellen. Und ich möchte mit einer wirklich langen, aber wie ich finde, super wichtigen Rückmeldung erstmal da starten. Nämlich haben wir ja zumindest einen Resident Expert für alle Russland-Fragen auch im Club dabei, nämlich Pavel. Und er hat mir da dankenswerterweise sehr ausführlich geschrieben und ich will das jetzt einfach mal teilen. Pavel schreibt, Zitat, Geschichte wird ja leider viel zu oft missbraucht, auch Russland und die Ukraine. Und meine Antwort auf diese Frage heißt also, ja, leider spielt historische Argumentation eine große Rolle, aber gleichzeitig nur, wenn sie passt, zumindest in Russland. Putin und die oberen Etagen der russischen Bürokratie, die Nomenklatura mit den Vertretern und mit denen durfte Pavel sich auch schon austauschen, haben tatsächlich eine perverse Vorstellung über die Geschichte. Man nennt diese Leute die, das wird jetzt geputschert von mir, aber Gosudarstveniki, könnte man als Staatler übersetzen. Leute, die den russischen, starken, zentralistischen und expansionistischen und damit eher autoritären als liberalen Staat als den größten Erfolg in der Geschichte des Landes sehen und als ihren tragenden und auch zentralen Wert. Strukturiert und ausgebaut wurde diese Ideologie von Kluczewski und danach von vielen weiteren missbraucht. Die Staatler gehen auch davon aus, dass alles, was dem russischen Staat gut tut, tatsächlich immer gut und auch moralisch ist. Und entsprechend ist alles, was dem russischen Staat schadet, inklusive zu viel Liberalismus, aber auch einfach zu viel Kritik, ist eben schlecht. Und das gilt dann sogar für Dinge wie Kritik an Vergangenheit, wie Stalins Terror. Daraus schließen die Staatler. Alle anderen Staaten müssen gleich denken. Sie tun nur so, als würden sie so viel Wert auf Demokratie legen. Es gibt aber in Wirklichkeit nur und ausschließlich Realpolitik. Alles andere ist sinnloses Wunschdenken. Außerdem schließen die Staatler daraus, dass das Kerngebiet des russischen Staats natürlich immer zum russischen Staat gehört hat, zumindest seit Rürik, und dementsprechend sind halt auch Kiew und Minsk und alles drumherum selbstverständlich Kerngebiete des russischen Staats. Ja, das hatten wir in der Folge ja auch. Und die dritte Schlussfolgerung ist, dass alle Völker und ethnischen Gruppen, die keine vergleichbare Staatsgeschichte wie eben die russische haben, dann auch nicht mehr lange nachdenken müssen, wo sie dazugehören. Sie gehören nämlich zu Russland, der starken und großen Staatsidee. Und daher kommt auch die Idee von der Ukraine als künstliches Land, wie es ja quasi auch Putin schon gesagt hat. Ne? Pavel schreibt weiter. Ich würde dieses Bild überhaupt nicht ignorieren, aber gerade bei politischen Entscheidungen zählt am Ende doch das, was gerade Kremls Interessen entspricht. Also bezogen auf die Ukraine, solange es schwierig oder teuer ist, das Land komplett unter Kontrolle zu bringen, wird es als unabhängiges Politikum auch toleriert. Wenn es aber irgendwie geht, muss es schon in eine Art Belarus umgewandelt werden, aus all den genannten Gründen. Ja, danke dir, Pavel. Also ich muss sagen, und es tut mir auch leid, ich habe das sicher nicht so wiedergegeben, wie das Thema es verdient hat, auch weil ich einfach viel zu wenig drüber weiß. Gerade diese Denktradition der Staatler, Gosudar Stvenik, jetzt probiere ich es nochmal, hat mir vorher noch gar nichts gesagt und ordnet die ganze Sache schon nochmal deutlich ein, weil so wie du es beschreibst, würde ich sagen, ist das ja doch eine Denktradition, die einigermaßen prägend war und ist in Russland, schon in der Sowjetzeit, aber halt auch aktuell. Also vielen lieben Dank dafür. Ja, und dann noch eine letzte Rückmeldung, nochmal von Felix per E-Mail. Ich glaube wirklich, das war alles in einer E-Mail, die war ziemlich lang, also danke, dass du dir dafür die Zeit genommen hast. Wirklich sehr, sehr cool. Felix schreibt, du hast zu Recht angemerkt, dass der russische Nationalismus aufs Engste mit Imperialismus verflochten ist und gehst sogar so weit, dass es einen richtigen russischen Nationalismus eigentlich gar nicht gibt. Hier würde ich nur das Argument stark machen wollen, so eng der russische Nationalismus mit Imperialismus verknüpft ist, dass er eben doch auch ein klar nationales Element hat. Weil natürlich das Streben, sich Gebiete einzuverleiben, die irgendwann mal irgendwie dazugehört haben, ist imperialistisch. Aber nun führt Russland ja nicht gegen irgendein Land Krieg, nicht etwa gegen Litauen, sondern ausgerechnet gegen die Ukraine. Und dafür gibt es sicherlich eine ganze Menge guter Gründe. Nicht zuletzt, dass Litauen im Gegensatz zur Ukraine in der NATO ist. Aber die Ukraine spielt im russischen nationalen Diskurs eben eine ganz andere Rolle. Zum einen geht es mit der Ostukraine um ein mehrheitlich russischsprachiges Gebiet, was jetzt die Einwohner dort aber auch nicht daran hindert, sich zunehmend als ukrainisch zu betrachten. Beziehungsweise ist man halt gleich, wenn das nicht passt, bei der zweiten russisch-nationalen Vorstellung, die Ukrainer sind ja eigentlich Russen und das Ukrainische ist ja eigentlich nur ein Dialekt des Russischen und außerdem ist Kiew als Zentrum der Kiewer Rus ja eine Wiege der russischen Nation. Frei von Imperialismus ist die Haltung zwar wirklich nicht, aber eben doch durchaus national in einem Sinn von Gellner, der ja auch diese kriegerischen Entladungen in Teilen Osteuropas durchaus vorhergesagt hat. Und dieser Differenzierungsprozess, der läuft ja gerade auf Hochtouren. Wo vorher ein weitgehend zweisprachiges Land war, gemeint die Ukraine, wird nach diesem Krieg vermutlich eines stehen, das dann um einige wohl endgültig russischsprachige Gebiete reduziert sein wird und in dem der Gebrauch des Russischen gleichzeitig so eine geringe soziale Akzeptanz hat, dass auch eigentliche Muttersprachler des Russischen eher zum Ukrainischen wechseln werden. Ja, da steckt eine Menge drin, lieber Felix. Und ja, ich befürchte erstmal, dass die Schlussfolgerung zumindest nicht ganz unrealistisch ist. Das könnte ja tatsächlich, gerade jetzt, wenn man sich so die Entwicklung auch aus Washington kommt und da anschaut, der Outcome sein. Auch wenn natürlich die Details da noch ziemlich unklar sind. Aber ja, was den Rest angeht, glaube ich aber, dass das alles ziemlich gut eigentlich mit dieser Idee des dreieinigen Russlands beschrieben werden kann. Eben diese Vermischung, wo du ja recht hast. Es gibt diese nationale Konnotation, russisch-nationale Konnotation, Aber gleichzeitig ist die Umsetzung des Ganzen, also die konkrete Ausführung, wie sich diese Ideen äußern, halt in der russischen Nationsgeschichte oder einfach Außenpolitik, halt durchwegs eine imperiale, imperialistische. Und ich denke, da passt eben Pavels Kommentar von vorher auch wunderbar rein mit dieser Idee der Staatler, ja, die ja das Ganze, so ich das jetzt verstehe, über Jahrzehnte zumindest ja auch befeuert haben und diese Verbindung auch so klar werden haben lassen, dass es eben heute ja so mehr oder weniger normal ist. Soweit die Rückmeldungen, die ich jetzt mir mal notiert habe, um das Ganze hier zum Laufen zu kriegen, sagen wir mal. Ja, und wie gesagt, ich habe zwischendurch ja gesehen, dass ein bisschen was im Chat schon abgegangen ist. Ich würde es jetzt einfach, wie vorhin schon gesagt, von oben nach unten ja mir mal durchlesen und auf ein paar Sachen eingehen. Und wenn euch jetzt noch irgendwas kommt, also Reaktionen zu irgendwelchen Rückmeldungen, die jetzt gerade gekommen sind, oder einfach noch Gedanken zu den Themen der Serie oder zu den einzelnen Folgen, die euch jetzt irgendwie noch kommen oder die ihr euch vielleicht beim Hören schon gedacht habt, dann packt sie gerne rein, wenn ihr eine Frage habt, irgendwie eine Einschätzung von mir oder einfach auch an die Runde, dann packt das alles in den Chat und ich gehe jetzt einfach mal von oben nach unten durch und dann schauen wir mal, wo wir landen. So, danke Sonja, dass das mit dem Serienformat für dich scheinbar gut ist. Ich habe ja auch schon in dieser Ankündigungsfolge, bevor die erste Staffel da begonnen hat, man muss es Anfang Januar, Ende Dezember gewesen sein, schon drüber geredet. Das ist halt auch, also ich muss wirklich sagen, für mich ist es ein ganz anderes Gefühl, auf der Ebene Serien vorzubereiten und dann eben auch zu teilen und eben dann so gebündelt einerseits die Vorbereitung zu haben, also über eine lange Zeit, und man kann tief reingehen in die Thematik und dann aber gebündelt das Ganze rauszubringen, wo man dann innerhalb von ja vom Wochenrhythmus quasi neue Sachen veröffentlichen kann, aber auch entsprechend Rückmeldungen kriegt. Ich fand das wirklich, wirklich cool. Und von dem her bin ich froh, wenn es auch bei euch ankommt oder zumindest bei dir, Sonja. Also danke dir. Da war die Frage, warum ich mich auf diese Länder konzentriert habe und ob noch weitere kommen. Einige Gründe. Also erstens, und das war etwas ganz, ganz anderes im Endeffekt als die Serie, die es jetzt war. Aber vor vielen Jahren, es war irgendwann Corona-Zeit, ich schätze 2021 muss es gewesen sein, habe ich schon mal eine quasi Staffel gemacht zu Gründungsmythen, die hieß auch so, auch schon damals Gründungsmythen des Nationalismus. Das war aber noch quasi im alten Format und im alten Rhythmus, wenn man so will. Also damals nach wie vor 14-tägig eine neue Folge. Und ich glaube sogar, dass ich dann halt jede zweite Folge war dann eine Gründungsmythenfolge und jede dazwischen war eine andere. Und das war irgendwann in irgendeinem Lockdown. Und das habe ich dann damals mal gemacht. Und damals eben noch deutlich ohne, mit deutlich weniger, beziehungsweise eben ohne Anspruch draus, so eine vollkommen vollwertige, alleinstehende Serie wie jetzt zu machen. Aber einfach, weil mich das Thema ja auch damals natürlich schon begleitet hat, weil das ja etwas ist, was sehr stark aus meinem Studium eigentlich noch kommt. Und die Tatsache, dass ich das damals gemacht habe, also hört da gerne nochmal rein, ich glaube, die war schon auch ganz gut, auch wenn der Ansatz ein ganz anderer war. Natürlich hat mich das dann, auch wenn das jetzt inhaltlich sehr anders war, bei der Länderwahl, ich weiß nicht, ob eingeschränkt ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber ein bisschen gelenkt hat, weil ich wollte ja keine Länder wiederholen. Und damals habe ich gemacht, ich glaube, das war auch ein Fünfteiler, kriege ich sie noch zusammen, ich habe halt Deutschland gemacht, ich habe Frankreich gemacht, England, Ungarn und Serbien. Also ich habe schon vor allem eben mit Deutschland, Frankreich, England drei sehr offensichtliche Länder schon abgefrühstückt und die wollte ich jetzt eben nicht nochmal machen. Das war jetzt mal das Erste. Und dann war halt natürlich schon auch die Frage, dass ich halt wollte, dass, und das war in der letzten Staffel eben noch gar nicht der Fall, ich auch auf diese Theorie eingehen will und auf die großen Werke der Nationalismusforschung, um das dadurch eben einordnen zu können. Und dann wollte ich halt Länder haben, die da dazu passen, wo ich das halbwegs gut verpacken kann. Wir hatten ja vorher dieses Schweizer Beispiel, das wie dann richtig drauf hingewiesen wurde, zwar nur halb passt, aber ein sehr schönes Sprungbrett geboten hat, um von dort eben in dem Fall über Ethnosymbolismus zu reden. Und so bin ich dann bei den Ländern gelandet, die ich jetzt eben gemacht habe. Ich fand vor allem Österreich und die Schweiz interessant. Einerseits die meisten nicht-deutschen ZuhörerInnen von Déjà-vu-Geschichte sind halt aus Österreich und der Schweiz, logischerweise. Da hat das irgendwo Sinn gemacht, hat aber auch, wie ich finde, dann gut ins Format gepasst. Polen hat sich mir fast ein bisschen aufgedrängt, weil ich einfach seit meiner Folge letztes Jahr über die polnischen Teilungen so eine gewisse Faszination für polnische Nationalwerdung, Nationsgeschichte irgendwo entwickelt habe, wo ich auch einfach glaube, dass das schon sehr speziell ist und uns einiges sagen kann. War auch sicher eine der kompliziertesten Folgen in, oder die komplizierteste Folge, glaube ich, jetzt in dieser Serie. Ja, und dann natürlich Ukraine, Russland. Aus offensichtlichen Gründen. Kommen noch weitere Länder? Ja, also ich kann es mir vorstellen, also die nächste Staffel, wie gesagt, ich werde noch einen Ausblick geben, wird jetzt sicher nicht nochmal Gründungsmythen sein, aber vielleicht irgendwann in Zukunft. Also es gibt schon noch ein paar, auch europäische Länder durchaus, die offensichtlich wären. Italien ist da auf jeden Fall zu nennen. Also das ist schon so ein Land, wo man auch sehr viel deutlich machen könnte nochmal auf eine wieder leicht andere Art. Natürlich am ehesten mit Deutschland vergleichbar dann, aber das wäre eine Option. Ich hatte Kroatien auch kurz am Schirm, einfach weil ich mich da ja auch ganz gut auskenne. Aber auch die Türkei ist zum Beispiel mega interessant, was das angeht. Also ich kann es mir vorstellen. Norbert, ja, sei es ein Club-T-Shirt, da geht es wahrscheinlich um die Symbole, die man nach außen trägt. Ja, wenn wir mit Déjà-vu-Club-T-Shirts rumlaufen, dann ist das im Prinzip natürlich auch wieder so eine Gruppen-Selbstzuordnung. Ja, und ich würde mal sagen, aber das muss ich jetzt auch sagen, dass es ja dann natürlich nicht nur schlecht ist, und das muss ich auch generell sagen, also nicht, dass das jetzt irgendwie so rüberkommt, dass jede Form der Gruppenidentität in meinen Augen schlecht wäre. Also erstens, und ich glaube, das haben wir ja auch heute gerade bei den ersten Rückmeldungen schon gehabt, ist es unausweichlich aus meiner Sicht. Also es scheint schon etwas zu sein, was auf irgendeiner Ebene, auch wenn die genaue Form der Gruppenzuordnung offen ist, in uns psychologisch angelegt ist. Und ich glaube auch eben nicht, dass es nur negativ ist. Es ist halt die Frage, welche Form der Gruppe und wie viel Ausgrenzung findet als Resultat statt. Eine gewisse Art der Ausgrenzung wird es immer geben, weil du kannst da keine Gruppe bilden, zu der alle gehören, dann wäre es keine Gruppe mehr. Aber ich glaube, es gibt da schon irgendwo, sagen wir mal, so eine goldene Zone in der Mitte. Vielleicht, hoffe ich. So, dann hatten wir Geschichte von Nationalismus in Asien, allem voran China, das moderne China wäre sehr interessant. Oh ja, das stimmt wirklich. Da sind wir bei einem alten Problem von mir, was ich ja mit vielen anderen auch teile und was jetzt keine Ausrede sein soll, weil natürlich könnte man das korrigieren. Aber ich habe so wenig Grundwissen, dass ich gar nicht so richtig wüsste, wo ich da anfange. Nationalismus in Japan, da weiß ich noch das ein oder andere drüber, was aber auch einfach daran liegt, dass Japan nach der Meiji-Restauration, nach den 1860ern, sich ja sehr stark bedient hat an europäischen Vorbildern, so auch im Nationalismus. Und dementsprechend, dass ja eigentlich in weiter, bis zu einem großen Maß zumindest, eine Kopie ist, die dann halt angepasst wurde aufs japanische, auf den japanischen Kontext. Aber zum Beispiel, ja, China. Ich habe keine Ahnung, ja, also das wäre wirklich interessant. Und zumindest, um es positiv zu sehen, habe ich jetzt ja wirklich wenig Ausrede, weil dadurch, dass ich nicht mehr alle zwei Wochen mit einer neuen Folge rausgehen muss, habe ich ja auch Zeit, mich mal in etwas einzuarbeiten, wo ich vielleicht noch gar nichts drüber weiß, wie eben ja fernöstliche Entwicklungen im Beispiel Nationalismus oder anderes. Also das wäre auf jeden Fall mal spannend. Und irgendjemand hat mir auch eine E-Mail geschrieben, wo es um koloniale Gebiete ging und er oder sie sich gewünscht hat oder es interessant fände, eben auch mal über Lateinamerika oder Afrika zu reden oder eben auch einfach die USA. Was ja wieder ganz andere Beispiele sind und wo Nationalismus eine sehr andere Form ja auch annimmt, die gar nicht so viel vielleicht auf den ersten Blick mit so dem unsrigen Bild oder dem, was ich jetzt in dieser Serie auch vorgebracht habe, zu tun hat oder mit dem teilt, aber wo ich schon argumentiere, dass es trotzdem Nationalismus ist. Also das wäre auf jeden Fall nochmal spannend, da in andere Weltregionen zu gehen, wobei das ja generell, glaube ich, immer zutrifft. Man könnte immer sagen, und man auch zu Recht immer sagen, noch woanders hinzuschauen außerhalb unseres Kontinents ist lohnenswert, weil das ist es eigentlich immer. So. Meine Dienstleistung. Wissen anlesen und aufbereiten für euch. Ganz genau. Ganz genau. So kann man das sehen. Das ist ein bisschen meine Dienstleistung. Und wie gesagt, ich hätte jetzt ja wirklich keine Ausrede mehr. Also, es gibt auf jeden Fall noch einiges, was man machen könnte. Ich glaube, aber das ist ja schön, wenn das irgendwo der Takeaway ist am Ende von so einer Serie, dass man sagen könnte, hey, das große Thema hätte noch mehr hergegeben. Da gibt's noch x Länder, die man sich anschauen könnte, x Themen, die man sich anschauen könnte. Sowohl geografisch eben, als auch ja inhaltlich und in der Form von Nationalismus, wie der sich unterscheidet von Land zu Land, könnte man da noch sehr, sehr viel machen. Also ich schließe es mal nicht aus. Kann sicher nochmal werden. Aber in der nächsten Staffel wird es auf jeden Fall mal was anderes geben. Wobei, ihr kennt mich ja inzwischen, so ganz wegkommen werde ich von meinem Steckenpferd Nationalismus wahrscheinlich auch nicht. Es wird immer eine Rolle spielen, weil das, glaube ich, erstens ein wichtiges Thema ist, ein sehr definierendes Thema ist für unsere Welt von heute. Und das ist ja immer mein Ansatz, dass man die Welt von heute irgendwo neu und anders zu sehen beginnt. Ja, und weil ich einfach persönlich da irgendwie eine Obsession damit habe. Also, ja, so ganz weg werde ich da wohl nicht kommen. So, jetzt würde ich dann sagen, zum Abschluss machen wir noch ein bisschen Ausblick. Ich habe zwar gerade im Club, glaube ich, auch schon mal ein paar Ideen geteilt. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich in dieser Ankündigungsfolge da Anfang des Jahres gesagt habe. Aber wir sind jetzt ja am Ende dieser Reihe angekommen. Wie geht's jetzt weiter? Also erstmal, das war jetzt von Anfang an nicht unbedingt geplant. Es werden noch zumindest zwei Bonusfolgen kommen, die sich auf die Gründungsmythenreihe beziehen. Also in den nächsten 3 Wochen. Genau, der Dialog kommt raus als Podcast-Folge. Und dann noch 2 Bonusfolgen. Das sind Sachen, die sind schon anderswo erschienen. Aber ich hatte ja das Glück, bei einigen anderen Podcastern zu Gast zu sein und da über Themen zu reden, die sich auf die Gründungsmythen-Serie bezogen haben, natürlich auch ein bisschen die Werbetrommel rühren sollten, aber dann doch in andere Richtungen vertiefend gegangen sind, die ich so nicht leisten könnte, und die würde ich gern bei mir nochmal teilen. Einige habt ihr davon schon gehört, also was auf jeden Fall kommen wird, ist das Gespräch von mir und Katrin, von Irmimi. Da haben wir ja über Quellen, beziehungsweise ganz konkret die Nestor-Chronik geredet, in Bezug auf eben Ukraine und Russland. Und dann wird es noch ein Gespräch von mir und Hoxilla geben, wo wir auch über Russland vor allem geredet haben, aber eben auch so psychologische Aspekte da in den Fokus genommen haben. Ist bei den jeweiligen Podcasts schon erschienen, wird aber auch bei mir nochmal rauskommen. Dann kann ich aber jetzt schon mal sagen, dass ab Mai es so eine, nennen wir es mal eine Staffel, an Stadtspaziergängen geben wird. Ich meine, dem bleibe ich ja treu. Und es wird da jetzt auch eher so gesammelt das Ganze geben, quasi jetzt den Sommer über. Ich weiß auch nicht, in welcher Kadenz, also ob monatlich, 2-wöchentlich, das muss ich mir dann anschauen. Also das ist auf jeden Fall etwas, was kommen wird. Es wird viel Ostdeutschland sein, also das kann ich schon mal verraten. Spannende Städte, die dabei sind. Ich will aber noch nicht zu viel da jetzt da preisgeben. Ja, und dann wird die nächste volle Serie nach dem Sommer kommen. Das habe ich mir jetzt quasi markiert. Es macht einfach keinen Sinn, im August irgendwas rauszubringen. Die Leute haben anderes im Kopf. Aber das heißt, so von Mai bis Richtung August wird es eben ein paar Stadtspaziergänge geben. Und im September starten wir mit der neuen Staffel rein. Da bin ich schon in der Recherche. Ich will aber noch nicht zu viel verraten. Es wird auf jeden Fall ein anderes Steckenpferd von mir sein. Es wird auf jeden Fall in den Balkanraum gehen. Ich bin, wie gesagt, noch am Einlesen, muss noch genau definieren, welchen Winkel, welche Frage ich genau machen will. Es gibt da ja viel und ich glaube auch viele Missverständnisse und ganz viele spannende Entwicklungen, sowohl in der ferneren Geschichte seit dem Mittelalter als auch natürlich in der aktuelleren. Also es wird auf jeden Fall im Herbst auf den Balkan gehen. In welcher Form, das werden wir sehen. Ja, und zwischendurch, wie gesagt, haben wir jetzt ja noch einige andere Folgen drin. Also ich freue mich, wenn ihr dafür mit dabei seid. Und ihr kriegt das ja alles natürlich mit im Podcast, wie gehabt alles. Für diejenigen, die das vielleicht noch nicht tun, wöchentlich gibt's ja auch noch ein bisschen Geschichtscontent von mir. Und zwar in meinem Newsletter Geschichtshappen. Da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn jemand noch nicht dabei ist, dann kommt er unbedingt rein. Also da geht jeden Freitag gibt's eine E-Mail, wo ich relativ kurz, aber auch nicht zu kurz, irgendetwas, was so in der Welt passiert, historisch einordne oder etwas, was so in der Welt existiert, historisch herleite, sodass wir eben immer dem Anspruch folgend die heutige Welt ein wenig mit neuen Augen sehen können. Ich werde später auch nochmal einen Link reinpacken, aber das findet man auf ralfkrabuschnick.com/newsletter. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja, und ansonsten, ich danke euch. Danke, dass ihr heute dabei wart. Danke auch, dass ihr prinzipiell bei dieser Serie dabei wart, euch da Gedanken dazu gemacht habt, dass das etwas ist, was euch auch genug abholt, dass ihr da jetzt heute an so einem random Dienstagabend euch die Zeit nehmt, da mir eine Stunde Gesellschaft zu leisten. Ist nicht selbstverständlich. Also danke, danke dafür. Und ich hoffe, wir hören uns ja bald. Alle, die im Club sind, wir sehen uns ja in unserem Dialog-Call dann schon nächste Woche. Und alle anderen hoffentlich per E-Mail oder bei sonstiger Gelegenheit. Ich packe da nochmal einen Link zum Geschichtshappen rein. Würde mich freuen und ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend und bis ganz bald. Danke euch.